Hallo zusammen, mein Name ist Hüdaweide Güngard und neben mir sitzt unsere Jugendreporterin Anna Sprenger, die seit neuestem nicht nur Jugendreporterin ist oder eigentlich schon länger auch gleichzeitig sich in der Politik engagiert. Und das ist ein Punkt, den ich schon von Anfang an, seitdem wir beide uns kennen, sehr spannend fand. Und ich möchte ein bisschen über dich reden und wie du zur Politik gekommen bist und jetzt kurz vor dem Wahlkampf natürlich auch von dir erfahren, was für eine Arbeit, was für ein Aufwand dahinter steckt. Anna.
Hallo.
Wie bist du zur Politik gekommen?
Mein Papa ist CDU-Mitglied, aber der war nie aktives Mitglied, also hat weder Wahlkampf gemacht, noch war der oft bei Veranstaltungen. Aber ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden. Also wir haben uns schon immer über aktuelle Tagesthemen unterhalten, über Dinge, die in der Welt passieren, und da wurde einfach offen drüber diskutiert. Und dann hat mich mein Papa, als ich gerade 14 geworden bin, mit zu einem Sommerinterview genommen von Paul Ziemiak und Philipp Amthor, die waren damals in Herne. Habe ich mir das angehört, habe ich zugehört und war auch vorher schon sehr politikinteressiert und halt immer auch, vielleicht auch sogar von zu Hause aus bedingt, sehr CDU geneigt und habe mich danach entschieden, halt dann bei der Jungen Union einzutreten. Und seitdem bin ich da auch quasi aktiv.
Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen, gerade die Diskussion, die ihr zu Hause hattet? Saßt ihr am Esstisch und dann lief der Fernseher oder ihr habt den Zeitung in der Hand gehabt?
Genau, also Zeitung nicht unbedingt, das war eher so ein Medium, was bei uns nicht so viel vorkam, außer dieses Wochenblatt, was immer vor die Haustür geworfen wird. Aber das war ganz oft einfach beim Abendbrot. Dann kam halt mal ein Thema auf. Oder das ist jetzt auch so, bestes Beispiel ist Afghanistan. Dann hat man einfach was auf dem Herzen. Man sieht, was da passiert. Oder man hat vielleicht sogar Freunde, die selber Soldaten sind, die dann vor Ort sind. Und dann wird halt auch über dieses Thema gesprochen. Wir diskutieren, okay, was hätte man anders machen können? So, ist das jetzt richtig, dass da gerade passiert? Hätten wir jetzt weitere 20 Jahre in Afghanistan bleiben sollen? Und dann reden wir über solche Fragen einfach.
Und wer wirft die Fragen auf, du oder dein Vater dann?
Es kommt von mehreren Seiten. Also mittlerweile sind meine Eltern getrennt, das ist mittlerweile eher meine Mutter und ich. Aber es kann halt auch passieren, dass jetzt zum Beispiel meine Mutter reinkommt mit einem Thema, was sie über sie gerade sagt, boah, da läuft die Politik voll falsch, mich regt das gerade richtig auf, und dann kommt von mir vielleicht mal eine Gegenfrage oder ich sage, nee, ich sehe das komplett anders. Und dann ist es halt so ein Ping-Pong quasi. Wir werfen uns das so hin und her und dann wird darüber geredet. Manchmal kommen wir auf einen Kompromiss, aber manchmal gehen wir auch komplett unterschiedlich auseinander.
Ich finde das total spannend, gerade wenn ich mir die Jugendorganisation ansehe, habe ich das Gefühl, dass vor allem die Grünen jetzt gerade profitieren. Das ist echt nur ein Gefühl, ich habe da keine Belege für. Du bist stattdessen in die CDU eingetreten.
Mit viel Gegenwind. Also nicht von zu Hause, sondern von Leuten in meiner Stufe und auch in meinem Umfeld, was jüngere Leute angeht. Mittlerweile gibt es auch, ich sag mal, mehr Konservative bei uns in der Stufe, die dann auch sagen, ja okay, ich würde jetzt nicht in die CDU eintreten, aber ich habe viele Ansichten, die du teilst mit mir. Also das ist schon so. Aber mir wurde damals auch zu den Europawahlen, wurde mir auch viel Kommentare so um die Ohren geworfen, vor allem als das Wieso-Video gerade rauskam, weil die Leute halt wussten, dass ich Jung Union-Mitglied bin, und dann gab es da auch ordentlich mal Gegenwind.
Das ist ja dann auch gerade in der Schule kein einfacher Kampf, den man führen muss, vermutlich.
Ja.
Kannst du mir mal erzählen, wie genau das aussah? Also was haben die Leute zu dir gesagt auf deiner Stufe?
Ja, also es gab halt so Kommentare wie scheiß CDU, du hast keine Ahnung, und einfach so, was, wenn man so durch die Gänge läuft oder so, von so ein paar Jungs, die dann einem was hinterhergerufen haben. Wir hatten dann, als das Wieso-Video rauskam, hat mein Politiklehrer sich dazu entschieden, dass wir eine Klassendiskussion durchführen. Eine Seite muss sich das Wieso-Video anschauen und Wiesos Meinung vertreten und die andere Seite die CDU-Seite. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die CDU-Seite zu vertreten, halt quasi gesagt, ich möchte es machen. Habe mir dann diese 12-seitige PDF durchgelesen und halt auch gegengeprüft noch mit Artikeln. Und dann hatten wir diese Diskussion in der Klasse halt, und ich war voll vorbereitet. Ich hatte, glaube ich, 3 Seiten vollgeschrieben mit Argumenten dagegen, und ich war auch wirklich bereit, die mal so richtig schön genauso auseinanderzunehmen, wie das so bei mir im Flur passiert ist halt, wenn ich durch die Gänge gelaufen bin.
Aber warte, nur dass ich nicht falsch verstehe, du warst dann auf der Rezo-Seite?
Nee, andersrum. Ich war auf der CDU-Seite. Okay. Also ich habe dann halt zu meinem Lehrer gesagt, okay, ich würde gerne auf der CDU-Seite sitzen. Und zum Tag der Diskussion durften dann 4 Leute von der CDU-Seite quasi in die Mitte gehen. Wir hatten da so ein Diskussionspult aufgebaut, und dann durfte ich halt für die CDU-Seite mitdiskutieren. Ich glaube, zum Leiden meiner Mitdiskutierer von der CDU-Seite, weil die kam fast nicht mehr zu Wort, weil ich dann halt auch richtig heated wurde und halt schon aktiv dabei war. Und dann haben wir halt angefangen zu diskutieren. Wir haben jeden Punkt, was war dann alles da, Klimapolitik, Wirtschaft, Schule, Bildung, Digitalisierung, militäre Sachen haben wir alles auseinandergenommen. Und tatsächlich kam am Ende dieser Diskussion, wir haben uns gar nicht wirklich am Ende für eine Seite entschieden, obwohl wir dann auch Anzeichen gegeben haben, okay, wozu neigst du eher, kamen tatsächlich Klassenkameraden auf mich zu und meinten, boah, Anna, du hast das richtig gut gemacht, ich konnte das sogar nachvollziehen, mittlerweile denke ich gar nicht mehr so. Und ich fand das einfach, das war so dieser erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man dann wirklich auf die Thematik eingeht und dann auch richtig schön diskutieren kann, auch mal der Gegenüber sich mehr einlässt, weil sonst war das ja immer so oberflächlich, wenn man im Flur diskutiert, dann kann da richtig was entstehen. Und dann ist es auch, wenn die jetzt vielleicht sagen, okay, ich kann es nachvollziehen, bin trotzdem nicht der Meinung, das ist ja ganz oft so, dass man sagt, ich kann bestimmte Gedankengänge nachvollziehen, ich kann mich damit nur nicht identifizieren, dass man dann trotzdem damit was erreichen kann und der Gegenüber dir aktiv zuhört. Das war einfach dann schon cool.
Ey, das finde ich total spannend, gerade weil Abenteuer eigentlich eine Antwort auf dieses Rezo-Video vorbereitet hat und nie veröffentlicht hat.
Ja.
Ne? Wie hast du es geschafft, dich zu verteidigen?
Die haben ja dann so eine 12-seitige, 20-seitige PDF hochgeladen, worüber sich die ganze Welt aufgeregt hat und es keiner, glaube ich, gelesen hat. Außer halt meine Klasse, weil sie es musste. Und da waren halt wirklich so Dinge drin, wo du sagen kannst, okay, kann man nachvollziehen. Und wenn man das dann noch mehr recherchiert, was Bildungspolitik zum Beispiel angeht, wie wir im internationalen Vergleich sind, da meinte ich, glaube ich, Rezo, ich gebe jetzt hier keine Garantie für, dass ich noch das Richtige sage, weil das halt, wie gesagt, schon fast 4 Jahre her ist. Da ging es irgendwie darum, dass wir in Deutschland voll mit der Bildungspolitik, glaube ich, abgekackt hatten. Und wenn man sich dann diesen internationalen Vergleich ansieht, ist es gar nicht so dramatisch, wie es manchmal dargestellt wird. Also da geht's uns halt echt gut und dann konnte man da gut ansetzen.
Das finde ich total krass. Also ich merke das ja bei mir selbst. Mir fehlen häufig so die Themen, gerade mit Freunden, die jetzt irgendwie nicht politisch aktiv sind, mit denen ich einfach mal leidenschaftlich diskutieren kann.
Ja.
Deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, hast du noch andere Hobbys? Oder
neben der Politik?
Ja, neben der Politik, weil für mich ist das so maßgeblich für alles, was ich mache.
Ja, also ich will nicht lügen. Also das Ding ist halt auch bei Politik, die beeinflusst halt wirklich alles, was du machst. Wenn du in den ÖPNV steckst, liegt dahinter eine politische Entscheidung, die irgendwann mal getroffen wurde, weißt du? Selbst jetzt sowas wie das Korrektiv, es waren auch irgendwo taktische politische Entscheidungen, womit man sowas fördert und solche Dinge. Das heißt, alles, was du machst, hat rein theoretisch einen politischen Hintergrund oder eine politische Wirkung. Selbst ein Handy haben, da gibt's ja Leute, die Handys verweigern, weil sie sagen, nee, der Staat überwacht uns. So, deswegen ist es für mich auch relativ schwierig, irgendwo mal Politik rauszulassen. Auch meine Freunde merken das und komme auch oft mit mir in die Diskussion. Aber sonst neben der Politik, ich bin im Ehrenamt tätig, da mache ich in der Kirche was einmal die Woche und sonst den Salon 5 und das war's eigentlich schon, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja, und das ist ja schon alles fast eine Vollzeittätigkeit. Was machst du denn in der Kirche genau?
Ich gebe Konfi-Unterricht zusammen mit anderen Ehrenamtlichen und dem Pfarrer, der da ist, und dann haben wir von 16 bis 18 Uhr geben wir Konfi-Unterricht.
Ich bin ursprünglich Moslem. Du musst mir das einmal erklären, bitte.
Also ich bin evangelisch und da werden die Kinder mit 14 konfirmiert. Ich glaube, 14. Und davor haben die meisten Gemeinden so ein Unterricht, wo man über die Bibel spricht und generell auch diskutiert und halt auch mal Glaubensfragen stellt oder fragt, womit hast du gerade zu kämpfen? Und man redet dann ganz viel, redet auch über Gemeinschaft im Generellen, also nicht nur bei Jesus. Und man geht da ganz modern ran. Und dann lernt man auch den Psalm 23 zum Beispiel, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis. Und dann am Ende dieses Unterrichts steht die Konfirmation an, wo man dann halt in die Kirche geht, das Glaubensbekenntnis ablegt und dann auch die Taufkerze manchmal sogar noch mitbringt. Das ist halt in der evangelischen Gemeinde hat man am meisten schwarze, dunkle, gedeckte Klamotten an. Bei der Kommunion, das ist das Gegenstück von der katholischen Gemeinde, die ist aber mit 9 schon, also es ist viel früher, da haben die meisten zum Beispiel weiße Klamotten an.
Und da gibt's auch ganz viele Geschenke, glaube ich.
Genau, da gibt's auch, das ist auch, glaube ich, ein Manko, was viele ansprechen, dass viele die Konfirmation nur machen, weil es da richtig schön Geld für gibt. Ich glaube, das war bei uns auch so, dass halt viele gesagt haben, ach komm, das Jahrunterricht kann man sich antun für das, was man danach kriegt. Aber man muss auch sagen, selbst wenn du dich nach diesem Konfirmationsunterricht und nach der Konfirmation irgendwann mal dagegen entscheiden solltest, an Gott zu glauben, du hast dich mit der Materie auseinandergesetzt. Du weißt, warum du nicht an Gott glaubst oder du weißt vielleicht sogar, warum du an Gott glaubst. Und sagst nicht nur, ja, nee, interessiert mich nicht. Also diese Ignoranz ist gar nicht mehr vorhanden. Und ich finde, das ist auch was Gutes am Religionsunterricht, der in Schulen Pflicht ist. Weil bei uns im evangelischen Religionsunterricht, wir beschäftigen uns nicht nur mit der evangelischen Religion. Wir waren schon in einer Moschee, wir wollten auch mal in einen buddhistischen Tempel gehen. Du setzt dich halt mit so vielen anderen Religionen noch auseinander, mit Weltverständnissen, dass du halt diese Ignoranz quasi gar nicht entwickeln kannst. Das ist halt sehr gut.
Ich finde deinen gesamten Einsatz sehr spannend, das weißt du auch, darüber diskutieren wir ja privat auch häufiger. Du bist ja auch jetzt gerade aktiv beim Wahlkampf mit dabei und ich stand in meinem Leben noch nie an so einem Wahlkampfstand. Kannst du mir erzählen, wie das da so abläuft und was da so passiert und vor allem, was du so erlebt hast?
Mhm. Also ich habe meinen ersten richtigen Wahlkampf, Kommunalwahlen gemacht, letztes Jahr. Da war ich auch mehr beim Canvassing dabei als jetzt, weil der Bundestagswahlkampf geht jetzt ja erst in die heiße Phase. du stehst, das nennt sich Ganze, nennt sich Canvassing. Da bist du meistens in der Innenstadt oder in einem ausgewählten Ort und hast da so deinen Stand, deine Papierchen, deine Kulis und deine Luftballons und dann versuchst du mit den Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen. Das Problem bei Corona ist gerade, man weiß nicht ganz, wie man auf die zugehen kann, darf, soll und man muss auch bestimmte Richtlinien natürlich jetzt gerade einhalten. Das heißt, es ist alles etwas schwierig, aber du stehst da eigentlich den ganzen Tag dir die Füße platt, wirst zwischendurch angeschimpft und manche freuen sich auch, dich zu sehen, unterhalten sich mit dir. Aber das ist halt wirklich so ein komplett unterschiedliches Meinungsbild, was da an dir vorbeiläuft. Vor allem, man muss auch sagen, in meiner Stadt, wo ich herkomme, aus Herne, wir sind tiefrot, also wirklich sehr SPD-lastig. Das heißt, es ist natürlich verständlich, dass wir da nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden treffen. Aber das Große und Ganze vom Wahlkampf ist ja noch viel mehr als dieses Canvassing. Du gehst auf Veranstaltungen, du machst Haustürwahlkampf, du gehst auf Besichtigungen von Firmen und du lernst mehr Leute da kennen. Das ist eigentlich alles super spannend, weil wir waren zum Beispiel letztes Jahr zum Kommunalwahlkampf, waren wir Haustürwahlkampf machen, aber nicht so wirklich typischen Wahlkampf. Also nicht nur Flyer geben und sagen, ja, ey, wählen Sie mal CDU, wir sind geil, sondern wir haben Blumen mitgebracht und den Menschen Blumen gegeben und da rein einfach so einen Flyer gesteckt. Und beim Klingeln waren viele Leute überrascht, dass es mal was anderes gibt, außer nur die übliche Floskel, ja, jetzt wählen Sie uns, und auch Blumen gab. Und das war total schön zu sehen, weil die meisten haben sich tatsächlich gefreut und auch vielleicht ehrlich gesagt, ja, ich will sie jetzt nicht, aber danke für die Blumen. oder halt sich auch gefreut und sich das angenommen. Aber uns hat auch einer die Tür aufgemacht. Das war so ein ganz squealer, der hatte so ein Gefühl, so ein Badetagesmantel an. Ich kann es nicht genau erklären. Aber wir klingeln so und erstmal hat man so drei Schlösser, die aufgeschlossen werden. Und wir dachten schon so, okay, was passiert da jetzt? Und dann hatte, das war so ein Verschwörungstheoretiker, aber auf nicht so einem minimalen Level, sondern wirklich durch und durch bei allem, was es gibt. Der Staat ist scheiße, der Staat ist korrupt, also wirklich über allem hinaus. Und er so, scheiß CDU, euch Bastarde wähle ich nicht. Der ist halt wirklich richtig ausgerastet, hat uns dann die Tür vor der Nase wieder zugemacht, die drei Schlösser zu, ist nach oben gegangen und hat erstmal die Rollladen runtergemacht. Also der war auch wirklich danach fertig mit der Welt. Aber solche Erfahrungen machen halt auch eine gute Geschichte aus, ne? Also.
Aber hast du da auch versucht, noch mit dem zu diskutieren?
Nee, ich war da damals unterwegs mit unserem Kandidaten, weil es auch mein erster Haustürwahlkampf war. Das heißt, der hat da zum Großteil das Sprechen übernommen, weil das kommt halt komisch, wenn der Kandidat hinter einer 17-Jährigen steht und die erstmal redet. Das kann man halt nicht bringen. Aber das war halt echt, das war schon echt cool. Und man lernt halt so unfassbar viel. Vor allem von Leuten, die kandidieren, die sind ja meistens politisch so versiert und haben so viel Wissen schon über die Welt oder auch einfach sehr interessante Meinungsbilder, dass wenn du mit denen unterwegs bist, du so viele Fragen stellen kannst und die so viele Meinungen haben und man einfach was lernt über die Welt und über parteiliche Arbeiten, wie was hinter den Kulissen abläuft, wie viel Stress die haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir hatten, unser OB-Kandidat hatte so ein Tropos Motors. Das ist so ein elektrisches Mini-Fahrzeug, wo man hinten so Plakate draufspannen kann. Weil die darf man vor Schulen abstellen. Man darf nur nicht plakatieren. Das war so quasi die schwarze Lücke, die wir gefunden oder er gefunden hatte. Und die hat er dann immer von den Schulen abgestellt, weil dafür kann er rechtlich gesehen keinen Ärger bekommen. Aber mit diesem Teil waren wir auf jeden Fall immer unterwegs. Und er hatte mal einen mitgenommen. Manchmal war ich das, manchmal war wer anders das. Und dann ist man den ganzen Tag mit ihm mitgefahren. Und da bekommt man mit, wie viele Anrufe so ein Kandidat bekommt, wie viel der organisieren muss, wie viel der sich für eine Partei einsetzen muss, wie viel der dafür sorgen muss, dass Leute auch Lust auf Wahlkampf haben. Weil das ist auch immer so ein Mobilisierungsakt. Nicht jedes Mitglied hat gleich Lust, auf der Straße 8 Stunden zu stehen und da Leute anzusprechen. Vor allem nicht bei schlechtem Wetter. Und dass man die Leute erstmal von sich überzeugt und auch regelmäßig dazu bringt, dazu Lust und Zeit sich zu nehmen, ist halt auch eine Aufgabe.
Ich finde das total spannend. Du hast ja jetzt auch sogar ein Praktikum gemacht gehabt im Konrad-Adenauer-Haus, finde ich.
Ja, genau, Konrad-Adenauer-Haus.
Ich habe immer Angst, dass irgendwie ein Lieferant
drin ist. Ja.
Auf einmal bei der SPD. was ich aber total spannend finde, du hast ja echt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Politik bekommen. Und was wir ja aber immer mehr erleben, ist, dass nicht wenige Jugendliche gerade bei YouTube dann bei Verschwörungstheorien landen, das dann auf einmal heißt, was auch größtenteils antisemitisch am Ende des Tages ist, dass irgendwelche Juden wirklich so direkt sagen, die Welt beherrschen würden, die Politik gar keinen Einfluss hätte oder das alles nur Marionetten seien. Und jetzt aber im Kontrast dazu deine Erfahrungen, was sagst du dazu?
Ich bin natürlich auch immer noch nicht in der höchsten Stelle, das ist halt so, ne? Aber wenn du mitbekommst, was da abgeht, wie viel diskutiert wird und wie viel auch Konsens betrieben wird, wie viele Ideen eingeworfen werden, wie Inhalte entstehen, dann kann mir keiner erklären, dass da vorher jemanden angerufen hat und gesagt hat, ey, jetzt mach das so. Das ist halt nicht so, weil da sind Leute, die sind unfassbar kreativ, unfassbar beeindruckend, haben auch schon total viel Wahlkampf hinter sich und kommen dann an dieses Haus von unterschiedlichen Orten. Da in meinem Büro war keiner, glaube ich, der ursprünglich aus Berlin kam. Da waren Leute aus NRW, aus Österreich, aus ganz vielen unterschiedlichen Städten und Ländern, die denen einfach da geholfen haben und die besten Ideen an den Tisch gebracht hatten oder haben und es immer noch tun und gerade da sitzen und bestimmt was zu tun haben und sich die Köpfe einschlagen, um mit den besten Ideen diesen Wahlkampf zu gewinnen. Und ich finde, es ist nicht fair, wenn man solchen Leuten vorwirft oder einfach einer Partei als sich, weil dann wirft man es auch diesen Leuten vor, wenn sie kontrolliert werden, wenn sie gar keinen Einfluss haben oder auch, wenn man ihnen vorwirft, zum Beispiel korrupt zu sein. Weil es ist scheiße. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir vielleicht auch ein Problem haben in der CDU, dass man das nicht, dass es nicht geht, dass jemand sowas ausnutzt. Aber deswegen einer ganzen Partei Korruption vorzuwerfen, das ist nicht fair denen, die denn gegenüber, die seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten schon daran arbeiten, dass so eine Partei jedes Jahr die Wahl gewinnt, die ihr Herzblut reinstecken und mehr Zeit investieren, als es viele Leute in ein Ehrenamt jemals tun werden. Also das ist halt einfach, finde ich, nicht fair. Gegen jegliche Partei, also gegen jede Partei, die es da gibt.
Noch ein spannender Punkt, gerade weil du wahrscheinlich dann auch als JU-Mitglied, ich wollte fast schon Jusos sagen.
Das falsche so. Partei.
Als JU-Mitglied auch besonders mit jungen Menschen auch unterwegs bist und vielleicht euch die Aufgabe auch in die Schuhe geschoben wird.
Die Jungen anzulocken.
Genau. Ja. Wie machst du das? Das ist doch...
Das ist immer so eine Frage. Ich denke mir so, okay, ich bin zwar jung, aber ich bin, ich sag mal in Anführungszeichen, kein typischer, nicht interessierter Jugendlicher, weil wenn du in der Jungen Union bist, dann bist du, oder wenn du politisch, sag ich mal, total interessiert bist und auch in so einer Partei bist, dann bist du eigentlich nicht die Person, die wir abholen müssen und abholen wollen mit unserem Inhalten und mit unserem Content. Das heißt, Dinge, die mich damals angesprochen haben, werden jetzt Kevin auf der Straße nicht ansprechen, der sich gerade eine Zigarette reinzieht mit 14. Also
klingt nach Kühnert.
Das ist halt einfach nicht realistisch, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Aber bei uns ist es so, wir haben ein Angebot aus Freizeitdingen, die wir zusammen tun. Wir gehen mal Kartfahren zum Beispiel, steht jetzt bei uns auf der Liste, als einfach als Gemeinschaft was zu machen. Und halt auch bei unseren Vorstandssitzungen meistens auch zusammen gegessen, danach nochmal ein Bier getrunken und solche Dinge, dass man halt auch einfach Gemeinschaft erlebt. Und ich finde, was immer hilft, wenn man zum Beispiel auch schon neue Mitglieder hat, wenn man die direkt mit an die Hand nimmt. Weil es ist total schwer, irgendwo anzufangen, wenn du keinen kennst. Wenn du jetzt also eintrittst und sagst, boah, ich kenne da keinen, ich möchte aber aktiv werden und keiner auf dich zukommt, dann lässt du es vielleicht. Bei mir war das damals so, unsere jetzige Vorsitzende, die war damals noch nicht Vorsitzende, hat das mitbekommen, dass ich eingetreten bin. Die war nämlich zum Glück auch auf meiner Schule, 3 Stufen über mir und hat dann gesagt, ey Anna, voll cool, ich habe mitbekommen, du bist JU-Mitglied, komme ich nämlich mit. Hat mich dann bei den ersten Veranstaltungen, hat mich dann mitgenommen, hat mich vorgestellt, an die Hand genommen und hat gesagt, hier, das ist die Anna, die ist Neumitglied und dann habe ich mich halt zu ihr gesetzt. Das ist halt eine so große Starthilfe, wenn du nämlich als 14-Jährige in so einen Raum kommst von Leuten, die eigentlich im Durchschnitt eher Mitte 20 sind, weil wir halt wirklich nicht viele Jugendliche haben, dann ist das erstmal total einschüchternd. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst, man steht meistens da im Kreis und es ist so, okay, jetzt stehe ich hier erstmal. Deswegen ist das, glaube ich, einfach ganz wichtig, bei egal welchen Sachen, die du durchsetzen möchtest, wenn du Leute mitnehmen willst, oder haben willst, die das mitmachen, nimm die erstmal an die Hand, stell die vor, bring denen was bei, erzähl denen was, wie das funktioniert. Das ist einfach eine unfassbare Bereicherung als Kind oder als Jugendliche.
Was sind denn deine eigenen Ziele? Also okay, du gehst da, du tretest ein, du tobst dich aus, du engagierst dich für die Partei, aber machst du dir auch schon Gedanken, was daraus werden könnte eines Tages mal?
Ich finde, die Frage ist immer relativ, weil vor...
Du antwortest schon höchst... politisch, ne? Das
Nein,
weißt du.
Also das Ding ist halt, ich
du
wollte...
Du drehst auch ganz halt ein paar Fragen so.
So
das
wie
hast
ich
du schon
gelernt. Ja. Ich wollte vor 5 Jahren wollte ich noch Schauspielerin werden mit all dem, was ich so zu bieten hatte und war auch mehrmals bei Castings und habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt und wirklich alles gegeben und irgendwann dachte ich mir so, okay, jetzt wird gerade Politik interessanter. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich jetzt da auch so festlege, ich möchte in 5 Jahren im Landtag sitzen oder ich möchte Bürgermeisterin werden oder im Bundestag sitzen oder im Europaparlament, dann nimmt mir das so ein bisschen den Spielraum, weil es dann alle wissen und dann auch, ich glaube, so ein bisschen die politische Freiheit nimmt. Weil es dann auch, es ist nun mal so, Politik ist irgendwo auch ein Kampf. Wenn man in einer Partei mehrere Mitglieder hat, die irgendwo hin möchten, dann kann es aber am Ende nur ein Mandat geben. Und dann ist es halt vielleicht sogar so, dass es dann kommt, ja, okay, die macht das jetzt nur oder der macht das nur, weil er das und das will. Und das finde ich auch total schade, weil du machst immer etwas, weil du etwas willst oder weil du denkst, oh ja, das ist cool, das macht Spaß. Du kriegst aus allem, was du tust, kriegst du was heraus. Also warum verurteilen wir das, auch in jeder Partei, wenn jemand etwas Bestimmtes sagt, nur weil er in einer bestimmten Funktion ist oder eine bestimmte Funktion möchte? Das ist für mich nicht richtig.
Okay, ich frage aber jetzt einmal konkret.
Nochmal.
Du kannst dir einen Ministerposten aussuchen eines Tages. Welchen würdest du nehmen?
Ich kann dir den Wunsch meiner Mama verraten. Die sagte immer, ich soll Medizin studieren, damit ich dann eine gebildete Gesundheitsministerin werde. So. Aber darüber mache ich mir aktuell wirklich noch keine Gedanken. Ich möchte nämlich am liebsten erstmal studieren. Das ist auch eine Bitte meiner Familie, wenn ich Politikerin werden möchte, das Studium beenden. Weil es gibt ja viele Politikerinnen, die zum Beispiel Jura studiert haben, aber nur bis zum ersten Staatsexamen. Das ist zwar offiziell nicht abgebrochen, aber du könntest nie Jura praktizieren. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich möchte schon erstmal ein Studium finden und auch einen Beruf erlernen, dass wenn man irgendwann mal in die Politik geht, aber danach wieder aufhören möchte, die Möglichkeit hat und nicht dann quasi an den Staat gebunden ist.
Was möchtest du denn studieren? Hast du schon grob eine Richtung?
Ja, also ich möchte entweder Jura studieren oder Herz-Thorax-Chirurgin werden. Also zwei konträre Bereiche. Herz-Thorax-Chirurgin ist Medizinstudium.
Ah, also doch Gesundheitsministerin.
ja, also meine Mama ist halt Kardiologin und daher kommt, glaube ich, das auch so ein bisschen. Kardiologin ist aber nur, ich sag mal nicht schnibbeln, sondern halt nur gucken in der Medizin. Und ich würde gern halt dann für den Oberkörper und fürs Herz auch zuständig sein, aber dann auch die Menschen aufschneiden. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob ich auch wirklich schnibbeln kann, also...
Zitat, da würde ich auch die Menschen aufschneiden und auch schnibbeln, so ein bisschen.
Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so mental kann, an so einer echten Person ein Messer draufsetzen und dann da die Haut aufschneiden.
Was glaubst du, wird sich dein Einsatz für die Partei bezahlt machen, jetzt kurz vor den Wahlen?
Ohne das macht sich immer, auch wenn du nicht, also wenn du, das kommt drauf an, ja, wie du bezahlt machen definierst, so. Was möchtest du daraus bekommen? Möchtest du jetzt dadurch einen Posten bekommen? Möchtest du einen Job bekommen? Möchtest du, keine Ahnung, Anerkennung bekommen?
Mehr Stimmen.
Aber mehr Stimmen für die CDU oder mehr Stimmen für den Posten, den du später haben willst?
Für die CDU in dem Fall.
Für die CDU. Klar macht sich das bezahlt. Auch wenn du jetzt nicht, auch wenn du im Gesamtbild vielleicht Stimmen verlierst, hast du vielleicht eine Person auf der Straße getroffen, die, mit der du einfach reden konntest, die dich gefreut hast, dass da wer ist, der sich mit dir unterhält. Und der dann am Ende des Tages doch die CDU wählt, einfach aus Überzeugung heraus.
Super, Anna. Ich bedanke mich für dieses Gerne. Wirklich tolle Gespräch.
Ich mich auch. Ich fand's auch super.
Ja, wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil nach den Wahlen spätestens. Vielen, vielen Dank.
Danke, Hüder. Tschüss.